Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi, ich freue mich, du hast den alten Weggefährten eingeladen. Man glaubt es nicht, wir werden später darauf sprechen können. Alfred Tata, er war dein Kapitän 1983 in Mexiko. Also das muss man sich vorstellen. Das ist über 40 Jahre her, dass ihr zwar miteinander in Mexiko Österreichs Farben vertreten habt, aber dazu später. Das Thema des Tages ist gestern am Abend Salzburg. Salzburg gegen Gwent Enschede. Wie haben es dir gefallen? Du siehst es zum zweiten Mal. Du warst unten mit der Kimberly Budenski beim Auftakt am Freitag GRK. Auch eine vogelwilde Partie in den ersten Minuten 2-2. Nach kurzer Zeit, das hätte es gestern auch stehen können, zwar nach 15 Minuten.
Hätte so stehen können. Insgesamt aber war die Leistung der Salzburger ganz gut. Mit ein, zwei Ausnahmen natürlich, weil das Tor in der letzten Minute ist ein Witz gewesen. Weil unter uns gesagt, ich glaube, ins Tormeck, da muss man den Tormann auch in Verantwortung nehmen. Das geht nicht.
Also das Tor war der Witz, nicht die Entstehung, dass zum Freistoß kommt.
Das auch, natürlich, okay. Weil man hat gewusst, jetzt führt man 2-0, dann muss man das einfach kontrollieren können. Mhm. Salzburg. Und das ist nicht geschehen und plötzlich dieser Freistoß und das war ein Pass praktisch ins Eck und der Mauer war da, also leider 2-1 nur und mit 2-0 wären die Aufstiegschancen riesig gewesen.
Ja. Wie hast du die Partie gesehen, die Salzburger, aber zum Zuschauen ist es ein Riesenspektakel, es macht wieder Spaß, weil da ist einfach Unterhaltung drinnen. Ich bin Gott sei Dank kein Salzburg-Fan, weil da hätte ein Herz Kasper gekriegt, wie oft die Restverteidigung, wie vogelwild die ganze Geschichte.
Ja, aber trotzdem ist es war eigentlich für die Zuschauer was ein super Match zum Zuschauen, weil es permanent hin und her gegangen ist, die Holländer auch immer wieder um sehr gefährlich geworden. Aber die Salzburger haben schon großen Druck aufgebaut und haben schon das richtig gut gemacht. Und meiner Meinung nach bei Fredl, das 2-0 wäre viel, viel gescheiter gewesen. Und ich glaube, dann hätten wir schon davon reden können, dass Salzburg bleibt. Ich glaube nicht, dass einer die dann 3-0 machen. Das glaube ich nicht. Ich gehe eher davon aus, dass Salzburg auswärts macht. Und dann wird es schwierig für die Wente. Aber ist halt nicht so. Jetzt reicht einer mal an, auch gut, dass in die Verlängerung kommen. Und das wird halt sehr schwierig werden.
Früher war das Thema immer Auswärtstorns. Das gibt es jetzt in Europa Cup, Gott sei Dank nicht mehr. Das macht es auch leichter und einfacher. Aber du hast sie gesehen zum Saisonstart gegen GRK. Ja. Punkt 2-0 nach 6 Minuten haben wir noch. Die schießen sie jetzt weg. Und dann waren aber auch schwere Fehler hinten drinnen und Verteidigung oft sehr vogelwild. Hast du eine Steigerung gesehen? Vor allem Spieler wie Terzic, der gestern sehr auffällig war. Mann, Kjærgaard auch. Nee, technisch sensationell. Also ein paar Spieler haben schon gesagt, was können.
Vollkommen klar. Die Sache ist, gegenüber dem Spiel in Graz hat man schon gesehen, speziell zweite Hälfte, wenn Salzburg die Bälle kontrolliert und Twente ist in Wahrheit gar nicht vor das Tor mehr gekommen. Da hat man permanent in der Hälfte des Gegners. Das können sie wirklich. Also Bälle kontrollieren, nach vorne spielen, so ist Salzburg wieder top. Das Problem ist halt die Chancenauswertung gewesen, weil, sagen wir uns ehrlich, die beiden Tore von Kjærgaard waren eigentlich geringe Chancen. Weil du musst einmal die Bälle so treffen, ins Kurze, das 1-0 und beim zweiten Mal mit ein bisschen abgefischt. Die richtigen Chancen haben es leider nie verwertet, da waren welche dabei, die größer waren. Aber insgesamt kann man zufrieden sein, ist immerhin erst das dritte Pflichtspiel, daher es wird von Woche zu Woche besser.
Man weiß ja nicht, bleibt die Mannschaft so zusammen, wie ist der eine oder andere noch weg. Man hat auch gemerkt, der Krieger, Pavlovic ist nicht mehr da, Solé hat nicht gespielt. Also es sind schon ein paar in dem Verteidiger, die ein normales hinten zusammenhalten. Und es würde ihnen, glaube ich, ein Stürmer, ein richtig guter Stürmer gut. Und Karim Konaté ist verletzt, fällt länger aus. Das heißt, Mittelfeld muss die Tore schießen, das wird auch noch ein bisschen was brauchen.
Ja, genau. Und nicht nur der Konaté, auch der Fernando, der ja auch eigentlich, der ist ja permanent eigentlich verletzt. Daher, was du ansprichst, ist ein anderer Aspekt, nämlich mir fehlt ein wenig die Körperlichkeit. Also sprich, Spieler, die...
Der Krieger Pavlovic.
So, genau, oder Solé und so, das ist, der Sucic auch war so irgendwie ein bisschen mit Körper vorhanden. Das ist nicht. Eigentlich hat Durchschnittsgröße 1,82. Und das ist dann natürlich schon schwierig, weil immer kannst du nicht Bälle kontrollieren. Du wirst manchmal körperlich dagegen halten müssen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Runde weiterkommst, das wird dann wirklich eine ganz schwierige Geschichte schon. Ohne Körperlichkeit geht es gar nicht mehr. Also nur mit ist zu wenig.
Da ist Argentinien reingekommen, der ist dann mit 25 Jahren schon der älteste Feldspieler neben den 33er Tormann. Also sie sind sehr jung, sie sind eher klein. Also das ist schon etwas, wie du sagst, die Körperlichkeit wird sie einfach am Ende des Tages, je näher du kommst in diese Liga Champions League, dann bist du es gefragt.
Ja, Föhn wird ja der Pavlovic auf jeden Fall. Der Soleil brauchen wir auch nicht reden. Der hat seine Klasse, aber am Ende der vorigen Saison war es sehr überschaubar, was er zusammengebracht hat. Von daher bin ich jetzt nicht so, aber natürlich der Pavlovic spielt ja da hinten Föhn. Du brauchst halt irgendwie, wie es der Fröhl sagt, du brauchst eine Wucht. Manchmal auch
ganz genau.
Eine körperliche Wucht, dass du da richtig in die Zweikämpfe. Sollte man über diese Runde drüber kommen und gehen wir davon aus, dass es dann Glasgow Rangers wird, das ist eine andere Wahl. Die kommen über die Körperlichkeit, die kommen über Zweikämpfe. Und da wird man dann sehen, ob sie das mit der Technik alleine regulieren lässt, wage ich zu bezweifeln. Also da muss man schon dagegen halten.
Dormann war neu, ist Kapitän, war für viele überraschend. Da kommt ein neuer Dormann aus Deutschland, der 4-5 Jahre auch in Holland gespielt hat, der eigentlich am Anfang gut war, aber wir sagen, beim Tor können wir ihn nicht von der Schuld freisprechen. Jetzt ist er Kapitän, der Schlager sitzt auf der Tribüne. Da haben sie es ja auch Fasslauf gemacht, dass es noch ganz lustig werden kann.
Naja, zunächst einmal, Blasic hat ja letzte Saison ganz ordentlich performt, muss ich sagen. Daher über seine Tormann-Fähigkeiten braucht man gar nicht diskutieren. Ich glaube, seine Rolle ist eine gänzlich andere, nämlich aufgrund seines Alters und seiner Erfahrung kann er diese vielen jungen Spieler, und das sind wirklich viele, weil zum Beispiel sind jetzt 8 oder so raufgezogen worden vom Partnerclub Liefering, das heißt, die wissen noch gar nichts über Profifußball auf höchstem Niveau.
Du brauchst so jemanden.
Du brauchst jemanden, der auch in der Kabine macht, Worte spricht, weil wer soll sonst? Mhm. Der Schlager, glaube ich, wird noch einen Transfer machen.
Okay, auch weil er einfach Nummer 1 bleibt, ja, weil er im Nationalteam dran
genau.
bleiben will.
Und er ist auch ein super Tormann. Also Schlager ist ja die Nummer 1 gewesen vor der Euro und dann diese Verletzung. Daher, ich glaube, er wird sich noch einmal am Transfermarkt verändern.
Siehst du das auch so und glaubst du, dass es Salzburg schon gut dann würde, wenn sie einmal wieder einkaufen würden, nicht nur verkaufen? Also einen gestandenen Spieler, den gleich nehmen kannst, nicht bei Liefering parkst.
Sie sind bis jetzt ja auch für sich gut gefahren damit. Also sie werden da nicht was Großartiges ändern. Sie wollen halt weiterentwickeln und das tun sie halt. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie am Transfermarkt oder noch großartig zuschlagen werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die werden das so beibehalten. Der eine oder andere wird den Verein noch verlassen, ob jetzt der Schlager geht, weiß ich nicht. Es wird sonst so eine schwierige Situation bei den Goalleuten, aber das, was einer, meiner Meinung nach, ist schon Routine für einer schon. Nicht? Also sie haben keinen richtigen Leader drinnen, keinen, der einer sagt, wie die Züge verkehren. Und das ist dann, das kann er dann irgendwann einmal in irgendeiner Phase am Kopf fallen. Vorige Saison ist einer das mehr oder weniger am Kopf gefallen.
Alfred, du bist, wir kommen dann noch, wie du Spieler und Kapitän warst, wie du Trainer warst. Jetzt bist du schon über 10 Jahre, glaube ich, Experte. Bist ein Experte, den sehr viele Leute lieben, viele Leute mit dir nichts anfangen können, weil du einfach ganz anders bist wie die normalen Experten, die wir so beim ORF sehen. Für dich muss ja Salzburg eine sehr spannende Mannschaft sein. Auch wie der Rangnick das dann umgestellt hat und die ganze Gegenpressungsgeschichte gekommen ist, was dann unter Jeißle und Struber passiert ist. Jetzt ist ein Holländer da, 10 Jahre beim Club gelernt, wo viele schon sagen, wow, man sieht, da ist jetzt eine andere Struktur drin in der Mannschaft. Es wird wieder eher holländisch offensiv gespielt, wieder mehr Vantage. Wie siehst du das, die ganze Entwicklung der letzten 2-3 Jahre bei Salzburg?
Also prinzipiell hat Salzburg den Spielstil beibehalten, den man unter Rangnick installiert hat, auch mit den meisten Trainern. Und der hat folgenden Hauptaspekt gehabt. Mit der Raute und den zwei Stürmern waren die Angriffe, und davon hat der Salzburg gelebt, immer durchs Zentrum. Da sind so viele kurze Bälle gespielt worden oder durchgesteckt worden durch die Verteidigung und auf den Stürmer etc. etc. Das heißt, das war das zentrale Spielmoment in der Offensive, übers Zentrum. Jetzt mit der holländischen Idee von Reinders, der ähnlich wie die Spanier bei der Europameisterschaft zwei Flügelspieler hat, die an der Linie kleben. Das heißt also von der Linie kommen, ja, und nicht über den Flügel, sondern vom Flügel, heißt das, dass die gefährlichen Räume, die Salzburg hat, Seitenräume sind und nicht Zentralräume, weil Capaldo oder
Nene mit seiner Geschwindigkeit.
Ja, ich meine es vom Zentrum her, von diesen drei, da ist maximal Kjærgaard gefährlich, wie wir gesehen haben, Capaldo nicht so sehr und Diambu oder Gournar auch nicht. Daher das Hauptmoment bei Salzburg-Offensiv jetzt über die Flügelzonen, Nene oder Dagi auf der anderen Seite. Terzic natürlich und Tedic auch von rechts.
Ja, also, aber es ist für dich schon eine sehr interessante Geschichte, dass wir so eine Mannschaft haben, oder?
Ja, ja, nein, es ist ein Bruch in der Spielphilosophie, weil über Zeit Rangnick war es immer ein 4-Raute-2 mit diesen Ideen, die ich skizziert habe. Und jetzt mit dem neuen Trainer gibt es eben neue Aspekte, die sehr interessant sind. Und ich finde, das ist eher mal Zeit gewesen, dass sie Salzburg was Neues überlegt.
So ist es. Wir warten alle gespannt und wir hoffen, dass sie weiterkommen. Auch bei Sky, du als Sky-Experte, hoffst natürlich auch, dass zu Sturm Graz noch Salzburg in die Liga-Phase kommt. Ja. Man kann ja nicht mehr Gruppe-Phase sagen in der Champions League. Du hast schon gesagt, da müssen sie über Kiew oder über Glasgow Rangers drüber. Sie haben eine Mörderaufgabe. Aber das macht es halt so spannend. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Und vielleicht ist auch ein Vorteil, dass hat man das vielleicht sogar gesehen, dass Twente noch in die Meisterschaft nicht gestartet ist, erst am Wochenende auftaucht ist in die Eredivisie und dass vielleicht die zwei Spiele schon gut dann haben beim Graz und im Cup für Salzburg?
Ja, ja klar, auf diesem Niveau ist schon Spielerfahrung sicherlich auch von Vorteil, aber das wird sich in nächster Woche in Skede sicherlich anders darstellen, die Verfassung der Holländer. Also da wird einiges an Powers der Fall sein und ein Druck. Also da muss Salzburg gut verteidigen. Ich hoffe, dass Baidu und Blank, die Innenverteidiger, dann auch diese Bälle, wo ich ja vorhin gesprochen habe, zwischen den Ketten auch dann kontrollieren, weil das ist ja auch eine Spezialität der Holländer.
Das mit der Spielpraxis ist etwas, was auch morgen für Rapid sprechen kann. Die sei nach Trabzon geflogen, sehr weit in den Osten der Türkei. Dort ist auch noch irgendwie Sommerpause und normal ist es aus und die türkische Liga hat nicht angefangen. Jetzt kommt Rapid mit der breiten Brust, 4 Siege. Ist das die Chance, dass man die vielleicht gleich erwischt, weil die noch nicht im Ligagetriebe sind?
Ja, aber wichtiger ist, dass Rapid funktioniert. Ja, man hat das jetzt gesehen zum Ligastart. Immerhin hat man den Meister besiegt und das auch noch verdient. Also zum ersten Mal hat Rapid eine Form, die schon zu Beginn der Saison so ist, dass man hoffen darf, dass man eine Ligaphase erreicht, dann europaweit und zwar am besten die Europa League-Ligaphase.
Du hast sie hoch auf der Rechnung gehabt, du hast einen Sieg vorausgesagt, im Gegensatz zum Fredl, da kommt auch später dazu, der hat 4x getippt und 90 Sieger hat der Alltag gehabt. 5x. Dann hast du nicht 3-2 Alltag gegen...
Ja, 3-2 für Alltag und der Rest 5x.
Ja, genau, Entschuldigung, 5x und der Sieg von Alltag, also da ist nicht viel aufgegangen. Du hast einen Sieg von Rapid vorausgesagt und hast auch gesagt, Rapid wird heuer mitmischen, es wird der Vierkampf sein. Da haben sie in die vorne ein bisschen gescholten und gesagt, Ogerl, nein, das glauben wir nicht und so. Nur der gute Start, der kann schon einiges auflösen. Und man hat auslösen und man hat so das Gefühl, bei Rapid stimmt schon sehr viel. Also die Transfers sind schon gut integriert, kommt da einer der anderen eine.
Nein, ich finde, also das war ja vor dem Saisonstart schon für mich klar, dass Rapid an die richtigen Stellschrauben dran hat. Die haben am Transfermarkt richtig gut gearbeitet, muss man schon sagen. Also die haben sich Tutenverstärkungen geholt oder Leute geholt, wo sie wirklich Not gehabt haben und wo man nachschauen muss. Ich meine, die haben trotz allem wichtige Spieler verloren.
Grünweg, Querfeld.
Mit der Querfeld hinten weg. Gut, beim Querfeld war es weniger der Fall, weil da haben wir ja den Zvetkovic hinten schon gehabt. Nicht? Der war nach der Verletzung, hat man sich davon ausgehen können, dass das die neue Bank sein wird da hinten und spielt ja auch. Aber beeindruckend war es dann trotzdem, wenn man sich die Partie angeschaut hat gegen Sturm, erste Halbzeit war noch so halbwegs eine Paare-Geschichte. Aber in der zweiten Halbzeit hat Rapid dann noch einmal draufgelegt und Sturm war nicht mehr in der Lage, da dagegen zu halten. Wobei wir alle wissen, wie Sturm eigentlich, mit was für einer Wucht da die manchmal daherkommen und mit was für einem Tempo die daherkommen, das waren sie diesmal nicht in der Lage. Und Rapid, ob das jetzt eine Frühform ist oder nicht, ist vollkommen wurscht, haben ein super Match gespielt und man merkt halt, für meine Begriffe, das ist meine Meinung, man merkt irgendwo so diese Intensität, die der Trainer ausstrahlt. Das muss man schon ehrlich sagen, weil der draußen tigert um und um. Obwohl mir das nicht immer gefällt, wenn ein Trainer permanent auf und an tigert. Aber man merkt schon diese Energie, die er da reingebracht hat. Die Spieler setzen das schon um. Und was natürlich super ist, meiner Meinung nach, wenn ich jetzt über die Stürmer rede, dass der Burgstaller jetzt endlich einmal einen zweiten Fuhren hat, wo sie nicht alles auf ihrem konzentrieren kann, sondern sie müssen auf den zweiten aufpassen und das tut dem Spiel einfach gut.
Das wollte ich den Fredl fragen, das 4-2-2-2, die Umstellung, nicht mehr eine Spitze, sondern zwei Spitzen, wie gut ist das? Und vor allem auch zu den Transfers, Sattelberger gut verkauft nach Belgien und dafür haben wir mit Sangaré wirklich einen sensationell guten Ersatz geholt, der sofort eingeschlagen hat, der dort einen super Sechser abgibt. Also das neue System Rapid gefällt auch?
Es hat Vorteile und Nachteile. Nachteile hat man auch gesehen, weil wenn du 4-2-2-2 hast, dann weiß der Gegner, wenn er unter Druck ist, braucht er nur einen Wechselpass auf die andere Seite machen zum Außenverteidiger und der ist völlig allein am Ball. Das hat man etliche Mal gesehen bei dem Spiel, auf beiden Seiten. Rapid hat das gemacht, weil Sturm ähnlich agiert hat, auch 4-2-2-2 teilweise und Sturm auch. Zu Burgstaller. Ich glaube, erstens einmal ist er wieder fit.
Ja.
Das war ein bisschen ein Problem in der letzten Saison mit Verletzungen, sodass er nie in eine Form gekommen ist, die auch mit Fitness im Zusammenhang steht. Und das ist er. Und was mir bei ihm besonders imponiert hat, der weiß, wann er abspielen kann und wann nicht. Der hat einige Mal Bälle geschleppt, weil einfach die Aussicht, jetzt einen Pass zu machen, nicht erfolgversprechend war. Und da sieht man sein Verständnis von Fußball. Ja. Er macht nicht hol oder roh, sondern er macht straight einmal so und wenn es geht, dann so. Also Burgstaller ist von der ganzen Erfahrung her und von seiner Vita als Spieler sicherlich der Spieler, der das am meisten versteht, worum es im Fußball geht. Und das lebt er gerade einmal richtig aus, wie du auch richtig sagst, mit den jeweiligen Partnern. Bello, der ist nur einigermaßen ungeschliffen, der gehört noch geschliffen. Vor allem.
Aber er zeigt einiges auf.
Nein, das klar, freilich. Aber was man bei ihm noch, wo er noch drauflegen könnte, wäre permanente Präsenz, weil manchmal schaut er an, vor allem im Defensiven, und du glaubst gar nicht, dass er da ist. Das heißt, wenn er 90 Minuten online ist, wie man heute so schön sagt, dann kann das ein Riesenspieler werden. Und momentan ist er nur 56 Minuten online.
Aber allgemein erwartest du von Rapid schon, dass sie wirklich einen Schritt nach vorn gemacht haben und mehr Druck auf LASK, Sturm, Salzburg ausüben?
Ich habe das schon bei mehreren Gelegenheiten gesagt, Meister heuer wird aus vier Mannschaften entschieden. Eine fünfte womöglich könnte sie einmischen, aber glaube ich eher nicht. Aber ich momentan favorisiere den LASK.
Okay, dann bin ich gespannt. Hast du keine so hohe Meinung gehabt? Hast vom LASK gesagt, was nicht? Und hast auch getippt auf Hartberg, weil dir Hartberg auch gefällt, so wie am Fredl auch, da komme ich auch noch dazu, weil du hast mich überrascht bei der Sky-Saisonstart-Pressekonferenz, wo du angefangen hast mit Penetranz, Mischkulanz und Obstruktion zu reden, genau. Wo der Herr Janko einmal geschaut hat und der Montolivo überhaupt nicht gewusst hat, wo er da ist, in welcher Veranstaltung. Und dann höre ich dem gespannt, wie immer, dem Fredl zu, dann sagt er, ja, das ist halt die drei, ich tue das in drei Gruppenteilen. Und die Penetranz, das sind drei Mannschaften, die den Gegner bespielen. Da ist Salzburg, Sturm, und da denke ich mir, jetzt kommt LASK Rapid. Nein, Hartberg kommt. Warum taugt die Hartberg so, oder warum ist das eine penetrante Mannschaft?
Penetranz heißt Durchsetzungsvermögen. Und zwar aufgrund der eigenen Spielweise. Dass das Sturm gehabt hat, die von der Intensität gelebt haben, wissen wir. Dass das Salzburg hat, die hauptsächlich gibt dann auch teilweise ein Offensivspiel, Konate und wie soll ich an dem allen. Nicht so sehr bei der Defensive, weil das haben sie ja dadurch die Meisterschaft verloren. Wenn ich bedenke, dass man in Klagenfurt geführt hat und dann das Spiel plötzlich verloren hat, mit den drei Punkten wäre man vermutlich Meister geworden. Das heißt, defensiv war Salzburg schwächer, das Durchsetzungsvermögen, die Penetranz sozusagen, läuft bei denen, wissen wir. Und das dritte ist Hartberg, weil Hartberg, egal in welchem Stadion, egal gegen wen, fängt von hinten an kontinuierlich zu spielen und zu spielen und zu spielen. Das macht uns niemand. Die, was du auch genannt hast, die Obstruktionsteams, ja. Die sollen einmal gut stehen, defensiv dagegen halten, lästig sein, so wie man es bei der Euro gesehen hat. Da waren Teams lästig und die waren erfolgreich. Und dann plötzlich nicht Nadelstiche, sondern, wie heißt das, wenn man einen Pullover strickt? Eine Stricknadelstiche, weil Nadelstiche, okay. Was ist das? Stricknadelstiche braucht man.
Um das fertig zu machen, Konstruktion, da hast du dann drei Mannschaften drin. Das genau. Ist bei dir Altach, das ist bei dir die WSG und das ist bei dir
der GRK.
Der GRK.
Und der GRK hat uns überzeugt in diese Richtung. Die haben wirklich sehr variabel, waren lästig und haben Salzburg gefordert in dem Spiel. So, und das dritte ist die Mischkulanz. Heißt also, in manchen Spielen musst du mehr von der Penetranz zeigen, das heißt, das durchsetzen, was deine Spielidee ist, und in manchen Spielen musst du mehr lästig sein. Und das mischt sich, und je besser ein Trainer versteht, wer ist der nächste Gegner, Und wie kann ich den am besten bekämpfen? Mehr mit Penetranz oder mit Obstruktion? Der wird dann erfolgreich sein. Daher in diese Gruppe fallen ja 6.
Mannschaft bereits.
Genau.
Du hast schon angesprochen, der GRK. Mhm. Du warst unten am Freitag, hast du dir genau angeschaut. 0-2 nach 6-7 Minuten. Dann zurückgekommen mit einem Tor des Jahres, muss man sagen. Das Tor vom Lang, das war richtig eine wunderbare Geschichte. Und dann dagegen gehalten, dann doch verloren. Aber GRK, guter Aufsteiger, 9000 Zuschauer. Passt da schon als oder sind die in der Liga wirklich einer, der da 5-6-7 spielt oder sogar höher? Wie schätzt denn GRK mal ein? Nach einem Spiel ist schwierig.
Nein, ist nicht schwierig. Okay. Der GRK hat ein funktionierendes Team, hat einige Spieler dazugeholt, die wirklich gute Leute sind. Filipovic zum Beispiel, denke ich, wird ein sehr guter Verteidiger werden für den GRK und noch einige andere. Daher der GRK haben aber auch nebenbei zwei ganz wichtige Personen in der Führungsetage. Den Trainer Messner und Didi Elsneck als Sportdirektor
schon
sind.
Schon lange dabei, beide.
Ich habe jetzt einen Podcast gehabt mit ihm vorgestern. Der Mann weiß, worum es geht. Daher, die sind von oben gut aufgestellt, was man ja nicht von allen sagen kann.
Und war relativ klar, was du meinst, aber das stimmt.
Ich habe gerade
genau geschaut. In Graz, die beiden Sportdirektoren, das sind schon zwei Schwergewichte, die da viel
so aus... So ist es, genau. Und deshalb, das Team funktioniert, weil sonst wirst du nicht Meister, sie haben sie punktuell verstärkt, das ist ja super. Und die haben eine gute Leistung geboten. Jetzt werden wir schauen, wie sich das entwickelt, aber mit GRK hat sich eine ganz gute neue Mannschaft in der Liga präsentiert, die uns alle Freuden machen wird.
Fredl, du warst dort an der Seitenauflinie, du siehst das Stadion, das auch nicht mehr das Neueste ist, wo es auch Probleme gibt. Graz bräuchte vielleicht eine neue Spielstätte. Da spielt jetzt Sturm unter GRK drin, die eine Tribüne ist leer, die anderen 9000 Zuschauer gegen Salzburg, naja, kommt Salzburg. Aber auch das alles sehr stimmig, der Anhang, was von der Tribüne kommt, die Infrastruktur dort in Graz.
Alles bestens. Ich würde es sogar jetzt so machen, wie seinerzeit, ja, Allianz Arena in München. Genau, ein rotes doch, wenn Bayern gespielt hat.
Und schwarz-weiß.
Genau, so. Richtig. Also, dass man weiß, wer jetzt gerade Heimrecht hat.
Aber das heißt, wir haben in Graz und auch das Grazer Derby, da wird voll sein. Das heißt, der GRK ist definitiv eine Belebung für die Liga.
Hundertprozentig, brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, freilich. Da gibt es auch einige andere. Ja,
schon vor der ersten Runde gewusst.
Ja, freilich.
Da brauchen wir auch nichts reden. Die bringen einen riesen Anhang mit, die bringen eine Historie mit und die bringen Qualität mit. Die Mannschaft hat ja, wie viele haben darüber nachgedacht, in der Vorsaison, in der zweiten Liga noch, weil sie in Lindl weggegeben haben, ob das überhaupt funktioniert. Und dass die dann so knapp vor Schluss den Meistertitel halt, den Aufstieg nicht zu schaffen, das verursacht man, das löst ja was aus. Und das haben super aufgefangen. Da haben voriges Jahr die zweite Liga dominiert. Und genauso dann sie jetzt weiter, sie gehen den Weg einfach weiter. Ich bin davon überzeugt, dass der GRK mit einem Abstieg nichts zu tun haben wird.
Da ist eine große Gaudi, bin ich auch schon gespannt, Sturm gegen, also die Blackies gegen die Roten, das wird dort wieder eine Riesengeschichte. Überraschend war das Derby in Kärnten, das habt ihr beide nicht so getippt und am Ende haben wir jetzt einen Tabellenführer, die Kübauer ist zurück im Lavantal, ist mit dem WAC gut gestartet, der Peter Barkholt hat Probleme, weil auch hinten in dem Verteidiger der Serenci, der von Kapfenberg gekommen ist, der Mann, also das sind schon, die müssen erst in der höchsten Spielklasse, glaube ich, ankommen und da müssen sie gleich was tun. Weil das, was der Peter normal immer gern hat, eine stabile, harmonische Truppe, das haben sie im Lavantal nicht gezeigt.
Naja, das Problem ist halt das, dass er einen ganz einen wichtigen hinten verloren hat, nämlich im Wimmer. Mhm. Der Wimmer mit Mara, das war eine Bank hinten in Klagenfurt.
Das kann der Serenci nicht abfangen.
Und der Wimmer ist halt jetzt gegangen und ist zum WRC marschiert. Ist halt schon eine schwierige Situation, aber wir wissen ja, wie es in Klagenfurt sich immer anspielt. Der Peter hat, weiß ich nicht, 7 oder 8 Spieler verloren und hat wieder 7, 8 Neiche, bis das wirklich ins Rennen kommt. Das wird eine Zeit dauern. Aber ich denke, wenn das einer in den Griff kriegt, dann ist der Peter, weil das hat er ja in den letzten 3 Saisonen mehr oder weniger bewiesen, dass er immer wiederum mit Neiche reiht, immer wiederum was entwickeln kann und dann auch Stabilität einbringt. Es wird jetzt darauf ankommen, wie viel Geduld haben sie in Klagenfurt, dass er das wieder hinkriegt. Weil dermal wird es ein bisschen schwieriger werden, in diese ruhigen Fahrgewässer zu kommen und die Punkte zu holen. Also man muss dann schon sehr geduldig sein, aber aufgrund dessen, was heute alles jetzt im Sommer passiert ist, muss man ja die Zeit auch geben, glaube ich.
Du nichts zustimmen? Gibt es noch was zu sagen zu Klagenfurt und Analyse?
Er hat sehr richtig analysiert, Andi. Die Sache ist, sie haben ihre Achse verloren. Der Dormer ist weggegangen.
Ja.
Wimmer ist weggegangen, wie du sagst, von Menzel irgendwo in Deutschland, ja, glaube ich, und Wimmer. Dann kommt noch dazu der Irving, beziehungsweise ja, Benatelli im zentralen, ja, defensiven Bereich, auch wichtig. Und natürlich vorne Ahweiler und auch Kavainer.
Ja.
Also die Achse, mit der Salzburg verloren hat seinerzeit jetzt da in der letzten Saison in Klagenfurt, weil diese Achse, die dann Schwindlich gespielt haben, Irving zum Beispiel, dann, wenn der das fällt, ja, stellt er vor, jemand nimmt Rapid diese Achse weg.
Ja.
Oder?
Ja.
Ja, das ist
der Trainer, und da bin ich trotzdem beim Peter, beim Andi, der Peter wird das hinkriegen.
Okay, okay. Also da macht es euch weniger Sorgen. Sorgen muss man sich aktuell machen, und das ist ja wirklich kurios, dass man nach der ersten Runde bei zwei Vereinen über Trainerwechsel reden müssen und Fans eine schreien, außer mit dem Jörg im Standfest, wie es im Ländl ist oder wie es bei der Austria ist, wo viele sagen, na, was soll das mit dem Helm, das geht so nicht mehr weiter. Elferschießen gegen die Finnen verloren, damit der Watschen und dann verloren in Linz, und die zwei Watschen, ist schon wieder Unruhe drinnen. Also kann es sein, dass man nach der ersten Runde über Trainerwechsel redet, und ist das einfach Schwachsinn und gehört das inzwischen dazu, zu den medialen Geschichten, oder wie siehst du das?
Ja, es ist ein bisschen komisch, wenn man in der ersten Runde schon oder nach der ersten Runde schon über einen Trainerwechsel nachdenkt. Aber natürlich ist es so, das ist auch Fakt im Fußball, und das war vor 50 Jahren so, und das wird in 50 Jahren so sein. Wenn du in der Cup-Runde gegen Donnerfeld ausscheidest, das Alltag, und dann in der ersten Runde daheim gegen WSG verlierst, dann bist du angezählt. Das ist so in dem Geschäft. Und dasselbe gilt für die Austria. In der Conference League Quali gegen die Finnen, wo eigentlich jeder damit rechnen hat können oder jeder damit gerechnet hat, dass wir da drüber kommen über diese Hürde, dann scheidest du gegen die im Elfmeterschießen aus. Das hört sich jetzt so komisch an, Elfmeterschießen. Aber wenn wir jetzt drüber nachdenken, dass ich in zwei Partien gegen die 5 Tore kriege, über das müssen wir nachdenken.
Ja, ja.
Nicht über das, dass wir dann im Elferschießen gescheitert sind. Wir kriegen 5 Tore von denen. Mhm. Und das geht halt gar nicht. Und dann braucht man sich halt nicht darüber nachdenken, wenn man nach Linz fährt und dann dort Nano verliert. Wobei man, okay, jetzt wird ja groß diskutiert über dieses Tor, was da.
Ja, ja, aber drin war
nicht. Aber drin war nicht. Vollkommen wurscht, weil es war 1-1 auch zu wenig gewesen in Linz. So, das ist auch Fakt. Mhm. Nicht? Also, für mich ist es komisch, dass man nach der ersten Bundesliga-Runde zwei Trainer eigentlich schon mehr Wahnsinn. Oder weniger anzählt. Oder mit Fuchswand schon in ersten so aussagelt.
Wie siehst du das?
Das ist komisch.
Gehört das zum Geschäft? Ist das normal? Ist das das beliebte Spielchen, wo man Quoten setzen kann? Wer fliegt als Erster?
Ja, das ist.
Oder bist du deswegen nicht mehr Trainer? Weil das einfach unwirtlich ist, wie es den Kollegen da geht.
Es ist immer so gewesen. Es hat ja zu unserer Zeit auch Trainerwechsel gegeben. Das, wir haben etliche mitgemacht, selber als Spieler. Man muss differenzieren, glaube ich, bei Altach und bei Austria. Altach hat jetzt sehr viel Geld investiert, auch die Infrastruktur, hat das Stadion einmal ordentlich, das steht wirklich gut da, hergerichtet, hat auch Trainingsbedingungen geschaffen, etc. etc. Trotzdem sieht man Jahr für Jahr, dass man immer nur in unterem Bereich bleibt. Ja, also nicht zumindest mitspielt um die Top 6, sondern immer eigentlich dann mehr gegen den Abstieg kämpft. Ich glaube, dass die Verantwortlichen dort aufgrund auch des letzten Jahres gehofft haben, dass heuer mal etwas der Fall ist, was Hartberg geschafft hat schon, die WSG hat es geschafft, Klagenfurt hat es geschafft, mit Teams, die nicht wesentlich besser bestückt sind im Sinne des Kaders.
Mhm.
Das ist also Alltag. Die Verantwortlichen wollen endlich einmal, dass es da in Richtung Top 6 geht, glaube ich, in dieser Hinsicht. Deshalb war der Ligastart und natürlich das Ausscheiden aus dem Cup. Daher ist das dort relativ logisch, sage ich einmal vorsichtig.
Aber bei der Austria?
Die Austria ist jetzt eigentlich eine Geschichte, wo wir von vorne beginnen müssen und eine ganze Sendung nur über die Austria gestalten.
Okay.
Ehrlich gesagt,
gut, dann grätsche ich jetzt einfach rein und sage, wir melden uns kurz nach einer Werbepause, weil das Thema wollen wir noch ganz kurz besprechen. Bleiben Sie dran am Stammtisch beim Andi Ogris, heute mit unserem Sky-Experten Alfred Tata. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris, 119. Episode bereits. Und wir freuen uns ganz besonders an Kollegen, an Experten. Du bist schon ewig lang bei Sky,
seit 2004.
Machst dort den Job gern. Was liegt da am liebsten? Die österreichische Bundesliga, die zweite Liga, internationale Spiele? Würdest du gerne Länderspiele machen? Wie taugt dir die Expertenrolle?
Gut, Sky übertragt ja alles mit Ausnahme der Länderspiele. Das läuft auf anderen Sendern. Aber international zeigen sie wirklich viel. 1500 Spiele, wie du weißt. Daher ein großes Angebot. Ich allerdings freue mich am meisten, wenn wir die österreichische Bundesliga zeigen, und da bin ich zu Hause. Also ist schön, wenn Real gegen Bayern spielt, aber ich liebe mehr, wenn die WSG gegen Alltag spielt.
Und was bei GK gegen Salzburg in der ersten Runde? Und was schaust du in der zweiten Runde an? Bist du wieder irgendwo vor Ort oder bist du im Studio?
Ich bin im Studio am Sonntag und werde diese drei Spiele, und das sind sehr interessante Spiele, einmal wieder analysieren.
Vor der Pause haben wir gesagt, Problemfall nach der ersten Runde, und wird schon am Helm gesägt und am Trainer bei der Austria. Die Austria hat ein größeres Problem. Du hast gesagt, die ganze Sendung haben wir auch schon gemacht. Wir haben Jürgen Werner da gehabt, wir haben mit dem Peter Klöbel länger darüber geredet. Aktuell das Problem bei der Austria. Was ist, wenn man euch beide fragt, aktuell wirklich das Problem? Du hast schon gesagt, die Abwehr, ist das mit Dragovic behoben oder alle lechzen nach dem Handel? Kann man das sofort was lösen? Weil da muss was passieren. Du sagst, 5 Tore gegen die Finnen, du hast nicht kriegen.
Das geht überhaupt nicht. Also da, und das ist grundsätzlich das, wo wir einen Hebel ansetzen müssen. Jetzt haben wir natürlich einen Dragovic schon einen geholt, der das bis zu einem gewissen Grad beheben kann. Nur der Drago ist halt auch
100 Länderspiele im Alter,
Jungpapa. In so alter Kummer und ist jetzt nimmer mehr der Schnellste. Er wird mit seiner Routine und mit seinem Auge, was er hat, er wird gut einteilen können, er wird viel den Jungen weitergeben können. Aber ob er stabilisieren kann, das müssen wir abwarten. Das werden wir erst sehen, wenn es dann soweit ist. Ob jetzt der Joe Handel spielt dort, natürlich, der hat sich auch vorige Saison richtig verbessert, der hat richtig einen Schritt nach vorn gemacht, aber ist trotzdem auch noch immer in jedem Match für einen Touch gut. Also wir müssen da müssen sie auf jeden Fall eine Stabilität reinbringen. Aber das, was halt auch augenscheinlich ist, ist, dass das Spiel nach vorne sehr überschaubar ist, sehr durchsichtig ist, es gibt keine Überraschungseffekte für mich. Es ist in der Spitze fahren, das ist mir zu stumpf, das ist mir einfach zu stumpf. Da muss einfach mehr kommen, und da sind wir bei der Austria halt im Moment extrem schlecht unterwegs. Mhm. Ich habe es ja gerade jetzt in der Pause gesagt, nicht? Also wenn du vergleichst, was bei Rapid jetzt an Aktien da ist, was man vielleicht irgendwann einmal am Markt weiterverkaufen kann für gutes Geld, und dann vergleichst du das mit der Austria, da reden wir von zwei verschiedenen Paar Schuhe.
Tradition gewinnt keine Spiele, Tradition schießt keine Tore. Alle haben mitgekriegt, wir sind eine Ausbildungsliga, und auch Rapid und Austria mussten erkennen, Ausbildungsvereine zu sein, um Spieler zu liefern, die man dann zu Geld machen kann und sie so verstärken kann. Wo siehst du die größten Probleme der Austria? Seien die am Platz? Ist das Nebenplatz? Ist das in der Führungsetage? Wo ist es für dich am weltreichsten?
Für mich ist es Folgendes, und das ist jetzt eine höherinstanzliche Angelegenheit, dass die Niederung des täglichen Bedarfs bei der Austria. Für mich war die Austria immer eine Mannschaft oder ein Verein, der so erfolgreich war, weil sie penetrante Spielweise hatten, sprich mit ihrem technischen und guten Spiel den Gegner dominiert haben. So, mittlerweile sind wir angekommen in einer Fußballwelt, wo praktisch viele von Dingen reden, die sie gar nicht verstehen. Stichwort proaktives Spiel. Wenn aktiv ist, ist er schon aktiv, aber ja. Was ist dann proaktiv? Also diesen Unsinn kann ich nicht mehr hören. Was mir bei der Austria fehlt, ist eine klare Sache. Was wollen wir spielen? Und zwar so, dass es penetrant ist, mit Durchsetzungsvermögen. Und das fehlt mir. Die Austria wandelt irgendwie so durch einen Dschungel, ohne dass ich jetzt sagen kann, ja, das ist deren Philosophie, und die wollen sie mit allen Mitteln durchsetzen, weil das, was installiert wurde jetzt vor 2-3 Jahren und warum man zum Beispiel Manfred Schmidt entlassen hat, sehe ich überhaupt nicht. Siehst du proaktives Spiel? Nein. Also die Verantwortlichen, Manuel Lautlechner und Jürgen Werner, die das also damals in die Wege geleitet haben, sollten ja mal jetzt sagen, so schaut's aus. Das ist, was wir gewollt haben, und das liefern wir.
Hätten Sie die Spieler dafür?
Dazu komme ich ja. Und hier geht es um den entscheidenden Moment. Ich kann schon ein Playbook machen und überlegen, das will ich, aber umsetzen müssen es Spieler. Und wenn ich jetzt dann sage, proaktives Spiel, na, wer soll denn das umsetzen dort? Das heißt, ich muss endlich einmal die Wahrheit sagen, wie es ausschaut. Was sind diese Spieler zu leisten imstande, um das durchzusetzen, was man gerne hätte? Aber mir fehlt eben der richtige Plan, was die Austria darstellen soll. Und das sehe ich nicht. Das, was jetzt der Fall ist, nichts. Ganz ehrlich, Peter, die Austria muss ein Gremium bilden, weil Salzburg zum Beispiel auf der Linie, bei Werbetafel steht immer Fußball von morgen. Ja. Und das muss die Austria jetzt machen, sich zusammensetzen und sagen, wie soll der Fußball von morgen der Wiener Austria aussehen und welche Spieler sollen wir holen und so weiter, weil so geht es nicht aus. In die Verteidigung momentan, Dragovic wird helfen, aber wie du sagst, Achillesferne nach vorne etc. Das Ausbildungskonzept bei der Austria, wann kommen endlich wieder Prohaskas oder sagen wir anders, Verteidiger mit Punch, so wie ein, wie wir heute schon gesprochen haben, von Pavlovic bei Salzburg. Ja. Was bildet die Austria aus, das dann auch zu verkaufen ist? Also da gibt es eine Bandbreite. Austria, Fußball von morgen, festlegen und durchsetzen.
Okay, und wie Sie aufgestellt sind mit einer Mannschaft in der Regionalliga Ost, die Young Violets, die Stripfing, die Sie genommen haben, um dort sie in der zweiten Liga den einen oder anderen zu fördern und dann die Austria, sprich drei Vereine zu bedienen, ist das etwas, was da gefällt? Oder ist es, wir schränken lieber auf eine zweite Mannschaft und dort sie in der zweiten Liga ausbilden?
Ja, also ich glaube überhaupt, dass Leverkusen natürlich schon vor längster Zeit einmal gemacht, dass man diese Teams in der Regionalliga und so weiter gar nicht will, eine zweite Mannschaft. Weil mittlerweile auf diesem Niveau geht es um Transfers nur mehr. Also Spieler irgendwie so zu entwickeln, du kriegst dann in 5 Jahren aus. Aber wenn du leben musst davon, dann musst du es viel konkreter und konzeptreicher machen. Die großen Clubs, alle, denen ist das völlig wurscht, die Nachwuchsarbeit. Das haben sie nur, damit sie sagen, wir haben mehr Nachwuchs. Transfers.
So schwierig, wie das bei der Austria ist, so gut schafft scheinbar Rapid. Ist das dann Zufall oder steckt das System dahinter? Weißt du da mehr? Weil die haben jetzt wirklich etliche Spieler rausgebraucht und Rapid 2 sind schon ein paar Buben drin, die jetzt oben gleich andocken können.
Schön ist, dass du scheinbar gesagt hast und nicht anscheinend.
Ja.
Weil das ist der sehr interessante Unterschied in dem Zusammenhang.
Scheinbar ist die Sonne.
Ja. Na, Rapid, Rapid. Jahr für Jahr, und das mittlerweile seit 2008, ne, da war Rapid Meister das letzte Mal, hofft man auf die Mission 33 und das sind jetzt schon 16 Jahre.
Aber jetzt ist man demütig. Mut zum Demut.
Ist ja, man hat aber immer auch die richtige Ausrede gehabt. Das haben übrigens alle anderen Salzburg auch gehabt, dass es Salzburg gibt und da kommt man nicht hin, weil die haben so viel Geld etc. etc. Mittlerweile muss Rapid da mal sagen, nein, wir müssen die Mission 33 erfüllen.
Du bist ein Fan vom Nachwuchs bei Rapid, sagst, da kommen wirklich gute Aussagen, das würde ich dir aber da auch so wünschen, dass so viele junge Spieler kommen, die man dann auch weiter verkaufen kann, die dann ins Ausland gehen können. Aber wird man sehen.
Das Fan ist jetzt was
anderes. Ich weiß.
Wir wissen schon.
Kirchen im Dorf.
Aber ich sehe, dass bei Rapid halt schon ein gewisses Konzept dahinter ist und dass sie die Jungen immer wieder aufziehen und den Kader immer wieder füllen und auch eher eine Spielzeit geben. Das ist das Allerwichtigste. Ne? Und bei der Austria vermisse ich das ein bisschen. Ich habe immer so das Gefühl, ich sehe einen guten 16-Jährigen bei der Austria und der muss zuerst über die Young Violets, dann über Stripfing und dann geht es erst in die Kampfmannschaft.
Nein.
Guter 16-Jähriger braucht weder Young Violets noch Stripfing, sondern er muss die Kampfmannschaft. Das ist der Weg. Nicht, dass man der eine Schritt zum nächsten Schritt und wieder zurück. Da vergingen Jahre, bis der dann endlich dort ist. Warum nehme ich den nicht gleich dazu und lass ihn dort mitmachen? Je früher, dass er mit dem Erwachsenenfußball in Verbindung kommt, je früher, dass er sich seiner Haut wehren muss, auch im alltäglichen Trainingsbetrieb, umso früher ist der Spieler fertig. Dann ist er nicht mit 22 fertig, wenn der mit 16 reinkommt, ist er mit 17,5 fertig. Und das beweisen uns immer wiederum die Top-Clubs in Europa. Barcelona, wie kennen sie die an Jamal und wie die alle hassen und den Gavi und wie die sind. Pedro, normal, das geht. Man muss ihnen aber auch die Chance geben. Man muss geduldig sein. Aber geh mal, schmeiß ein ins kalte Wasser. Die schwimmen, die tun, die machen. Nur bei uns ist das immer so, wir müssen immer, wie wenn man aufs Amt geht, du musst von Zimmer A nach B, nach C, nach D, dass du zum Führerscheinfoto kommst.
Klare Ansagen hat auch der Fredl gemacht, was das betrifft, wie da Manfred Schmidt gekartet wurde. Und dann kommt Michael Wimmer und wir wollen eine neue Philosophie und wir stellen uns das anders vor und so. Ein Satz zu dir noch dazu, zu diesem Leitbild oder dieser Playlist.
Ja, dieses ominöse Playbook, ich weiß nicht, wo das in was für einer Lotus liegt, aber gefunden oder gesehen habe ich es noch nicht. das, was mir ein bisschen stutzig macht, ist immer, wir haben, den Manfred Schmid hat man entfernt bei der Austria, weil er dieses Spielsystem, das dieses Playbook anscheinend hergibt, nicht spielen hat wollen oder gesagt hat, das kann ich mit den Spielern nicht spielen. Dann haben wir ihn Michi Wimmer geholt, wo wir alle dann begeistert waren. Der hat das trotzdem irgendwie durchgesetzt und hat das auch in Wahrheit meiner Meinung nach richtig gut gemacht. Und Ruhe, das hat auch das teilweise funktioniert. Aber wenn ich mir jetzt von diesen 3-4-3, was die Austria da oder so erzählt, das sehe ich nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Das habe ich weder gegen die Finnen gesehen, noch jetzt in der ersten Runde gegen Blau-Weiß-Linz. Und dann weiß ich nicht, was die Herren, die dort jetzt die Entscheidungen treffen, für einen Plan haben. Oder was in diesem Playbook drinnen steht. Da bin ich noch nicht dahinter gekommen.
Ja, es wird jedenfalls spannend werden. Und als nächster kommt schon der WRC. Damit bin ich auch bei einem Thema, das wir neu haben in der Sendung. Nämlich, du tippst ja Runde für Runde unter tippspiel.lola1.at. So wie deine Tipps, Ferdl tippt bei Sky. Fredl tippt für Sky immer die Spiele. Da fragen sich viele, wie schaffst du es eigentlich, dass man null Punkte hat? Wenn 5 Unentschieden und einen Sieg vor Alltag hast, das ist ja auch eine Kunst. Überlegst du viel oder würfelst oder wie kommst du zu deinen Tipps?
Ich überlege ganze Woche, klarerweise. Aber
zu viel.
Nein, warte jetzt. Gebe ich dir ein Hilfsmittel, dann wirst du das mehr verstehen. Den Unterschied zwischen Genauigkeit und Präzision.
Okay.
Genauigkeit wäre, ich treffe immer richtig die Tipps, wie es ausgehen und so weiter. Ja.
Dann wärst du nicht Experte.
Dann wäre ich Multimillionär. Präzision hingegen ist, ich treffe es nie. Aber immer präzise falsch.
Ja.
Du lachst jetzt.
Ja.
Und viele Freunde von mir, wenn sie die Tipps lesen, wissen, was sie zu tun haben.
Genau das Gegenteil.
Ja. Andi, das ist ja auch eine Kunst, präzise zu tippen, damit jeder versteht, wie es ausgehen wird.
Ja. Du hast gehabt 2-1 Rapid gegen Sturm.
Ja, da
ist auch so ausgegangen.
Da bin ich den Sieger.
Du hast Red Bull Salzburg 2-0 Sieg beim GRK, das war nach 6 Minuten.
Da wäre ein Sieger.
Hat der Alfred einen 2-2 gehabt, das war dann auch sehr schnell weg. Aber du hast einen Sieger gehabt, das waren deine Punkte. Wie schaut es aus in der nächsten Runde, am Wochenende? Samstag, LASK gegen Alltag.
Ich bin davon überzeugt, dass der LASK die Partie dominieren wird, und weil es ist extremes Feier am Tag in Alltag und der LASK wird die 4-0 wegschießen.
Boom. Dann haben wir WSG Tirol, wo der Semnitz schon kurz Debüt in Alltag gegeben hat für die Wartener gegen den GRK. WSG gegen Aufsteiger GRK.
Ich glaube, dass es auch unentschieden wird, 1-1.
Dann haben wir FC Salzburg, Red Bull Salzburg gegen Blau-Weiß-Linz. Das ist der Samstag 19.30 Uhr Partie.
Schwere Partie, weil Salzburg ja jetzt
am Dienstag wieder in Holland spielt.
Ja, da kann schon irgendwas passieren, aber ich was haben wir denn aufgeschrieben?
2-0.
Genau, 2-0 Salzburg am Ende des Tages wird es sich trotzdem ausgehen.
Okay, Sonntag hat der Alfred schon gesagt, gibt es sehr interessante Partien. Vor allem die Austria empfängt den Tabellenführer, die Kübauer kommt am Verteilerkreis, Austria gegen WRC.
Ja, bei der Austria hängt der Haussegen schief und der WRC kommt mit breiter Brust, die gewinnen dort 20.
Dann haben wir Schneider Derby, Sturm gegen Hartberg.
Ich glaube trotzdem, dass am Ende des Tages sich Sturm jetzt dann wieder einer Stärken besinnt und 3-1 gewinnt.
Rapid kommt zurück aus der Türkei und darf wieder ans Wasser, nämlich an den Wörthersee. Spielt in Klagenfurt gegen Peter Backholt. Immer sehr heiße Partien. Klagenfurt gegen Rapid, wie ist da dein Tipp?
So leid es mir tut für den Peter, aber er wird noch eine Zeit lang brauchen, bis er die Mannschaft stabilisiert. Deswegen glaube ich, dass Rapid da 2-0 gewinnt.
Okay. Er hat auch Unentschieden drin. Wirst du wieder 5 Unentschieden drin haben oder wirst du ganz anders tippen? Weil letztes Mal war kein Unentschieden, das war auffällig. 6 Spiele, kein X.
Ja, ja. Die Mannschaft, auf die ich gespielt habe, hat verloren und die anderen 5 Partien mit X
sind nicht der X
sind, waren Sieger. Aber der will mir das mitnehmen, Andi.
Ja, gehst ins Wettbüro. Mega. Danke für deine Tipps, Alfred. Für dich haben wir natürlich auch etwas, weil unsere User, die dürfen natürlich auf Instagram immer Fragen stellen.
Aha.
Und da waren sehr viele da. Viele haben sich gefreut, dass du unser Gast bist. Am Stammtisch beim Andi Ogris. Der David will wissen, wer wird Meister?
Wer wird Meister? Ich glaube, es kommen 4 Teams in Frage mit unterschiedlich verteilter Quote. Die stärkste Quote hat für mich der LASK.
Okay.
Nah an LASK dran ist Rapid, dritter Sturm und vierter Salzburg.
Boom, sehr interessant. Sehr schön, aber auf Vierkampf erwartest. Mhm. Der FC Salzburg News, das ist ein User, der will wissen, warum sind deine Tipps nie richtig. Hast es wunderbar erklärt mit der Genauigkeit gegen die Präzision.
Genau, also sie sind präzise, aber nicht richtig.
Ja, sehr schön. Der Richard will wissen, wie sehr gefällt dir der Expertenjob? Du hast es auch schon gesagt, am liebsten bist bei der österreichischen Liga zu Hause, Admiral Bundesliga ist deine Spielwiese, aber auch der Sender und ein richtiges Fußballprodukt, einen Sender, der 1500 Spiele übertragt in der Saison, bist da genau richtig aufgehoben.
Peter, Europa League, Conference League war ja die letzten drei Jahre zuständig. Bei mir zu Hause stapeln sie, und ich lüge nicht, so hoch die Vorbereitungsblätter für Europa League, Conference League, weil ich Balkany und Kups und was weiß ich.
FC Noah ist jetzt.
Noah, egal. Ich habe mir jedes Team angeschaut, wie die spielen, Mounting und so weiter. Das heißt, die Arbeit, ich kenne jeden Spieler mittlerweile in dem Ding.
Das heißt, was ist jedes Jahr neue Mannschaften zusammenwürfen.
Ja, genau, du musst wieder neu einarbeiten. Also, das ist enorm viel Aufwand, aber macht auch Spaß, weil du dann echt einen Überblick hast über den europäischen Fußball auch. Mhm. Aber wie gesagt, die heimische Liga habe ich trotzdem viel lieber, weil ich immer davon glaubt, dass für die Identität brauchst du eine starke Liga. Und deshalb hoffe ich, dass die Austria wieder mal auf Touren kommt, etc. etc. GRK ist zurück, Salzburg soll da in die Champions League. Das heißt, wir brauchen eine starke Liga, damit, was wir gesehen haben bei der Europameisterschaft, der Zuspruch der Fans enorm ist, dass wir das auch im Liga-Alltag hochhalten.
Wunderbar, schöner Appell für den österreichischen Fußball. Felix will wissen, welchen Platz belegt der SKN in dieser Saison? Kommt jetzt aus dem Nichts, da haben wir zweite Liga. SKN St. Pölten liegt viel am Herzen. Er mahnt wahrscheinlich die Herrenmannschaft und nicht die SKN Frauen, die am Wochenende beginnen. Samstagabend 19:30 Uhr. Wer Zeit hat, SKN Frauen gegen Wiener, gleich ein Schlager zum Auftakt. Aber SKN St. Pölten, da ist vieles schiefgelaufen. Der Felix will wissen, was du erwartest vom SKN und welchen Platz die belegen in der Saison.
Also wenn man bedenkt, welche Möglichkeiten die SKN hatte die letzten Jahre, auch mit Unterstützung aus Deutschland und was rausgekommen ist, da muss irgendwo ein Fehler sein. Und wenn der nicht korrigiert wird in gewissen Etagen, dann erwarte ich gar nichts.
Austria-SKN kann man den nennen. Gut, der Angel will wissen, ist die WSG für dich ein Abstiegsfavorit? Wo du doch sagst, die sind in deiner Gruppe drin, die jedem Gegner wehtun und wo die einen Plan haben und eklig spielen.
Es gibt keinen Abstiegsfavorit.
Okay.
Also sowas wie letzte Saison mit Lustenau gibt es nicht mehr. Okay. Das war eigentlich ein Drama. Für die anderen gut, aber für Lustenau eine Katastrophe. Also in diesem Block, wer aufsteigen kann.
Voller Metallbierung und alles.
Da hilft mir nicht einmal meine Präzision.
Gut. Der Chrissy, der User Chrissy, was würdest du an der Austria verändern, damit es besser läuft? Das haben wir, glaube ich, ausführlich besprochen. Das Fassel machen wir nicht mehr auf. Der Matthias will wissen, was ist deine Meinung zum Brass-Transfer? Der Brass, Salzburger Spieler, der gegangen ist zu Sturm, bei Sturm entwickelt hat, Nationalteam, geht zu Hoffenheim. Viele sagen, Hoffenheim ist ein Verein ohne Seele, ohne Ding. Der Rangnick, das ist ein Konstrukt. Wie findest du den Brass, dass er nicht zu Bologna gegangen ist oder zum Verein, der hat Tradition hat, sondern jetzt bei Hoffenheim spielt?
Also ich muss jetzt
12 Millionen oder so,
gutes Geld. Ja, gut. Aber ich muss kurz auf deine Frage eingehen. Verein ohne Seele. Wenn du mir jetzt eine Handvoll aufzählen kannst in der Welt mit Seele, dann bin ich dir dankbar. Mittlerweile ist nur mehr Marketing das Hauptthema. Und nicht Seele. Die Austria in den 70er Jahren hat eine Seele gehabt. Rapid mit Krankel hat eine Seele gehabt. Und so Sturm jetzt auch teilweise mit Seele, aber sonst.
Die Glasgow Rangers. Also, wenn die
gut. Aber Brass-Transfer, vor Jahren war ich mit ihm in Doc und Tore damals, war ja Gast und ich Experte. Und dann habe ich ihm in die Kamera gesagt, Entschuldigung, wieso lässt Salzburg den Brass gehen und holen irgendwelche, die sind nicht so gut wie der. Der ist
ja nach St. Pölten gegangen,
oder? Er ist, glaube ich, gleich zu Sturm gegangen.
Okay.
Ja. Ja. Da war gerade ein paar Monate bei Sturm. Weil man schon gesehen hat damals, aus dem wird was. Ob jetzt der seelenlose Hoffenheim die richtige Adresse ist, weiß ich nicht. Vielleicht wäre es seelenlose West Ham United besser gewesen oder die Bologna. Seelenlose Bologna und das seelenlose FC Zürich. Keine Ahnung.
Deine Meinung ist jedenfalls klar, er ist gegangen und hat 12 Mille gebraucht. Sturm Graz, also er ist ein Spieler, der weit am Weg nach oben ist.
Ja, Alexander Bolonia war vielleicht eine interessante Adresse gewesen, weil die hat auch in der Champions League
gespielt. Ja, ne? Mit Stefan Busch
ja.
Und
Lenz. Ja, ja, klar.
Aber da hat er auch mit dem griechischen Österreicher Matarazzi auch einen spannenden Trainer und so. Also deutsche Bundesliga, die deutsche Sprache ist er mächtig. Das ist in Italien, wirst du Italienisch lernen, was auch immer. Also
in einem Jahr ist er bei Dortmund oder bei Bayern.
Sehr gut, wir nehmen dich bei Wort. Lukas will wissen, wie schätzt du den GK heuer ein? Das hast du auch schon gesagt. Ja. Dank des Trainers, dank der Kontinuität, genau. Sportdirektor,
richtig. Mannschaft. Sehr gute Leute finden. Im Ruder, wird eine ordentliche Saison.
Dann kommt eine Frage von MP23, die macht mich stutzig.
MP23,
was fällt dir zu Ernst Zulak ein? Kennst du Ernst Zulak? Ist das,
natürlich kenne ich
Frage.
Der Zulak,
Ernst. Der MP23, wer immer das ist, will wissen, was dir zu Ernst Zulak einfällt. Und da sei mal vielleicht auch in der Vergangenheit, wo du 1983 der Kapitän vom
MP23 ist Matthias Braunöder.
Bist du sicher? Entschuldige, erklär uns auf.
Ernst Zulak war ein Spieler, mit dem ich bei St. Pölten zusammengespielt habe. Und ich behaupte jetzt Folgendes, mit seinen technischen Qualitäten, die er hatte, wäre er heute so in der Kategorie dieser Priestkicker, genau. Was ihm gefehlt hat, war das
der Durchsetzungs...
Pavlovic. Der Pavlovic, richtig, er hatte nur ein Herz in der Brust. Hätte er zwei gehabt, wäre er ein Weltstar geworden.
Sula Gernsl ist aus dem
Rapid-Nachwuchskummer. Genau. Fantastischer Fußballer, aber kein Punch.
In St. Pölten gespielt, genau. In Ernstl war lieber zwei Gurken spielen, ja, als einmal einen Zweikampf spielen.
Aber ein fantastischer
Spieler. Aber die Gurken oder der Lupen reingespielt.
Ich war nicht dabei, aber das erklären wir jetzt noch. Du warst der Kapitän vom Andi Ogris 1983. Ihr habt für Österreich die U20-Weltmeisterschaft in Mexiko gespielt. Für euch junge Burschen sicher ein Wahnsinnserlebnis. Man fliegt nach Mexiko, komplett andere Kultur, anderes Land, Fußballverrat, die Spitzung geht nicht mehr. Ihr kriegt 0-4 gegen Tschechien, 0-3 gegen Argentinien, 0-3 gegen China, 0-10 Tore ausgeschieden. Wie kann sowas passieren, was sagt da der Kapitän?
Wie kann das passieren, ja. Weil wenn man bedenkt, wir haben bei der Europameisterschaft, da sind wir Sechster geworden, da haben wir Deutschland 4-1 geschlagen zum Beispiel, ein Jahr davor. Und die Qualifikation für diese Europameisterschaft haben wir Italien geschlagen.
So, na Moment,
den Weg möchte ich skizzieren. Italien ausgeschaltet, dort übrigens ein Weltmeister schon mitgespielt, der zwar durchs Weltmeister war. Dann eben dann bei der Europameisterschaft Sechster geworden, dann zur WM gefahren. Und dann bei der WM ist etwas passiert, wo ich sage, heute aus der Trainersicht auch ein schwerer Fehler. Erstens haben wir zu spät angereist. Wir haben überhaupt keine Phase gehabt für die Akklimatisation, weil es war
Mexiko auf der Höhe.
Höhe
3000 Meter
und Hitze. 4500. Genau, und dann haben wir leider zwei Tage oder 48 Stunden vor dem ersten Spiel ein sogenanntes Speicherentleerungstraining gemacht. Heißt also, in den
Körper richtig ausgeleert.
In den Muskelzellen gibt es ja energieliefernde Stoffe, das ist Zucker, und wenn der Glykogen, wenn du weißt, wenn der entleert wird, ist die Theorie gewesen, dass er super kompensiert wieder gefüllt wird. Also die Idee entleeren und dann wird der Speicher gefüllt mit mehr Energie.
Rote Blutkörperchen, Höhenlage mit allem drum und dran.
Genau, dann alles diesen Bereich. Und erinnere dich, Andi, wir haben da vor ein Hotel mit Staubwüste Wechselsprints gemacht. Wenn das heute einer von den Jungen macht, kannst du ihn im Februar wieder einsetzen. Und wir haben das gemacht zwei Tage vor dem Match.
Keine weiteren Fragen, oder?
Nein,
aber es war eine coole Truppe, weil oft, wenn man dann 40 Jahre später schaut,
Toni Polster war dabei.
Toni Zipflo-Weinrich.
Franz Wolfhardt.
Du hast da solche Federn gehabt, glaube ich, wie in der Sportclub. Franz Wolfhardt im Tor.
Friend Robert, wir haben einen super Token gehabt. Du wirst nicht Sechster bei der Europameisterschaft.
Robert Marco.
Und also, der Zipfel damals ist bester Spieler geworden bei der Europameisterschaft. Überleg einmal, verstehst du? Wir waren eine Top-Truppe und dann hat uns dieses Scheiß-Training am Gurgelstich verpasst. Okay. Und
von dem hat er lieber
wir waren zusammengerannt.
Es war auf Höhentrainingslager, um uns eben auf die Höhe zu gewöhnen, auf die Luft. Und nur ein Höhentrainingslager sollte halt in der Höhe, permanent in der Höhe stattfinden, sonst hat es keinen Sinn. Wir haben zwar oben gewohnt, aber trainiert am Morgen.
Okay. Also du hast aber noch gute Erinnerungen und das war so deine erste Zeit
mit dem es war Alfred für mich, ich war ja damals als der Jüngste mit, also ich bin eigentlich aus dem Jahrgang danach gewesen und bin aufgezogen worden vom Teamchef, vom damaligen, vom Gerhard Hitzl. Und für mich war das ein Riesenerlebnis und mit einer zum Spielen war ein Traum. Nicht? Also für mich ist da und bei einer WM dabei zu sein, und das war halt schon, aber es war halt extrem schwierig dort. Die Luft war wirklich unmenschlich. Und wir waren richtige Maschinen und das haben wir die bei der Europameisterschaft dann dort bewiesen. Aber dort ist uns dann der Treibstoff komplett ausgegangen. Und dieses Training, ich kann mich noch gut erinnern an das, das war, und ich war wirklich ein Trainingsviech. Und ich habe solche Sachen wirklich, aber mein Speicher hat sich erst wieder aufgeräumt, nachdem ich 3 Wochen wieder in Wien war.
Genau, ich bin 3 Wochen später in Italien gewesen und habe geglaubt, ich bin am Mond. So eingefahren ist plötzlich das alles. Schritte ja, über 10 Meter.
40 Jahre zurück, aber die beiden Herren können sich gut erinnern. Und es war in anderer Zeit auch wieder, Alfred Tata schon gesagt hat, man hat Italien geschlagen, man hat dann Deutschland 4:1 besiegt. Es war eine richtig gute Generation. Die Namen kennt man natürlich auch noch von Zipfler, Weinert und Toni Polster, die beiden Herren. Ich bedanke mich, hat sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris.